Du willst wissen, wie man das Web 2.0 als Unternehmer richtig nutzt? Das Ganze mit Wissen up to date und ohne diesen langweilig aufgewärmten Kram von gestern? Super. Denn genau darum geht es in diesem Podcast. Und hier ist dein Ernährungsberater in Sachen Digitalfutter, Christian Deak.
Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank wieder mal nicht alleine. Ich habe den Andreas von Amma Invoice dabei. Moin, Andreas.
Hallo zusammen. Hi, grüß dich, Christian.
Ich will euch direkt mal abholen. Und zwar hatte ich einen Gedankengang. Und zwar, versucht mir mal zu folgen. Es ist ja so, wenn ich jetzt als Steuerberater E-Commerce-Mandate annehme und mir dann hinterher die Frage stelle, das Mandat läuft irgendwie, also das ist zumindest höre ich hier nicht großartig Widersprüche und gucke mir dann die BWAs an und merke dann, naja, Verrechnungskonten laufen aus dem Ruder und irgendwie OPOS läuft aus dem Ruder und ich habe einen Multichannel-Händler und frage mich dann, okay, wo ist denn dann jetzt ganz konkret der Fehler? Liegt es jetzt zum Beispiel am Tool, ja, dass die in Rechnung gestellten Sachen nicht mit der Zahlung gematcht werden können und deshalb immer ein Verrechnungskonto existiert? Oder liegt es daran, dass der Mandant, was häufig genug vorkommt, sein Onboarding einfach nicht vernünftig gemacht hat und einfach nicht alle Daten da sind? Oder liegt es daran, dass zum Beispiel jetzt ein Mitarbeiter irgendwie falsch gebucht hat? Ich kann also erstmal anfangen, auf die Reise zu gehen wie so eine Trüffelsau und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da habe ich mich mit dem Andreas unterhalten und sagte dann, naja, ist eigentlich alles gar nicht so wild. Weil, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Amma Invoice Only, also ein Amazon Only Mandat haben, nimmt einem das Tool erstmal schon mal Folgendes ab. Es kommt gar kein Datensatz rüber, wenn nicht im Vorfeld alles vom Mandanten vernünftig eingepflegt wurde. Das war jetzt mein zweites Problem, was ich vorhin besprochen habe. Sprich, wo hat der Mandant vielleicht einfach verpennt oder Sachen nicht mitgemacht? Und es gehen deswegen falsche Datensätze an mich raus und ich weiß hinterher gar nicht, wer hat eigentlich wo wie was falsch gemacht, damit ich den Fehler auch für die Zukunft abschalten kann. Genau, so. Und Andreas, jetzt bist du dran. Was kontrolliert denn ein Amma Invoice, bevor es losgeht?
Das ist genau der Punkt, an dem wir auch angesetzt haben und den wir immer noch fortführen. Es geht ja schon los beim Onboarding. Das heißt, bei der Testversion von Amma Invoice, wenn sich einer onboardet, wir haben keinen Self-Onboarding-Prozess, der irgendwie mal schnell irgendwie was durchklicken lässt, dass man ein bisschen Daten kriegt und was sieht, weil das ist nämlich dann alles Mist, sondern wir haben ja ein persönliches Onboarding, wo wir mit den Händlern sprechen und sagen, okay, was hast du denn für Einstellungen? Hast du dich zum OSS angemeldet? Nutzt du Lagerländer außerhalb von Deutschland? Haben die eine UID-Nummer? Bitte trage die UID-Nummer richtig ein. Die wird auch gleich geprüft in der Test.
Und wenn der nicht hat, was passiert dann?
Dann kriegt er keine Freischaltung zur API. Das heißt, es gibt einen sehr stringenten Prozess. Wenn diese Daten nicht vollständig sind, werden wir ihm keine API-Verbindung aufbauen, also auch keine Daten verarbeiten. Weil dann kann ja nur Mist rauskommen, wenn er sagt, er lagert in Polen, aber er trägt keine, gut, wenn jetzt keine UID-Nummer drinsteht in der Testversion, das würde noch funktionieren. Aber so grundsätzliche steuerliche Sachverhalte zu ignorieren, die man beim Onboarding abfragt, tun wir nicht. So, das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, wir gehen schon mal von der Basis von jedem so aus, als ob er ein Leben lang bei uns bleibt. Das ist so der Leitspruch davon. So, und dann haben wir ja quasi die Situationen, die sich im Laufe eines Amazon-Händlers verändern. Er geht ins Seller Central unwissend und sagt, okay, auch Lagerung in Polen und Tschechien, geil. Hier spare ich mir Lagerkosten in Deutschland, klicke ich an. Was passiert? In der gleichen Nacht werden ja die ersten Waren in die anderen Länder umgelagert. Und wir kriegen natürlich mit der allerersten Rechnung, mit der allerersten Bestellinformation, kriegen wir die Information, hey, stopp, da geht ein Alarm los an uns und an den Händler. Du hast ein aktives Lagerland, was aber in Amma Invoice nicht aktiviert ist. Das heißt, es ist ja eine doppelseitige Geschichte, um den Händler um den Seller vor Fehlern zu schützen, die ihm dann, wenn er zu dir kommt oder beim Steuerberater, das gebucht werden soll, dann zu Problemen führen würde. Weil wenn die das nicht wissen, können sie es nicht verbuchen.
Und das ist ein der Hauptprobleme im Steuerbüro ist, wenn man denn halt einen Online-Händler bekommt, der meinetwegen auch nur mit einem Tool kommt, das ist ja schon mal toll, weil früher hatten wir Mandanten, die konnten gar nicht genügend Tools haben. Ja, da schienen die Anforderungen die zu sein, naja, mit wie viel Tools kann denn der Steuerberater mitziehen, als wenn das irgendwie eine Qualifikation an sich wäre, ja, aber
Ja.
geschenkt, ja. Aber da war immer das Problem, man spielt die Sachen ein. Und irgendwann, sagen wir mal nach 6, 9 Monaten, je nachdem, wie redefreudig auch die Angestellten so sind, ja, kommt dann raus, irgendwas passt da nicht. So.
Ja.
Und was passiert denn dann? Ja, dann passiert voll, also ist immer das Gleiche. Dann wird erstmal die Frage gestellt, okay, das, was wir, also shit in, shit out, ja, das, was wir hier bekommen haben, passt nicht, kann nicht sein. Jetzt muss alles neu gemacht werden. Und ich meine, wenn du nur ein Jahr aufräumen musst, ist ja noch nett, ja. Aber im Zweifelsfall fällt sowas erst dann auf, wenn unterjährig jetzt nicht kontrolliert wird, so wie wir das beispielsweise hier machen, weil wir halt eben genau wissen, was mittlerweile, also weil wir auch durchs Tal der Tränen schon gegangen sind, fällt das erst vom ersten Jahresabschluss auf. So, und dann hast du zumindest schon mal ein Jahr durch. So, und dann müsste alles neu aufgeräumt werden. Das ist natürlich einfach auf gut Deutsch gesagt totale Scheiße, ne? Weil dann, also kannst du als Steuerbüro nicht mehr planen und das ist auch genau der Grund, warum viele Steuerfachangestellten auch wieder in den Sack hauen, weil sie dann denken, naja, so leicht ist das ja gar nicht. Naja, weil im Endeffekt ist es leicht. Man muss nur im Vorfeld einmal mit dem Mandanten sprechen und dass wirklich ein qualifiziertes Onboarding stattfindet und einmal eingespeist wird und der Mandant auch sagt, okay, das ist jetzt auch wirklich alles und dass diese Aussage stimmt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, da das passt. Aber was sind denn so Sachen, die, ich habe mal was mitbekommen mit Gestehungspreise, Steuersätze, all so ein Kram, ne? Was sind denn so Sachen, die der Händler immer zwingend reinbringen muss?
In der Gesamtsituation Amazon, nehmen wir mal einen Pan-EU-Kunden oder einer, der auch in Polen und Tschechien lagert, weil dann kommen noch ein paar Geschäftsvorfälle dazu und auch die grundsätzlichen monatlichen Abläufe, die einfach so stattfinden, wie sie stattfinden. Da geht es beispielsweise los bei der qualifizierten Prüfung der UID-Nummer bei B2B-Verkäufen. So, das ist schon mal Punkt 1. Amazon macht das auf eine gewisse Art, aber halt nicht qualifiziert und dokumentiert. So, und das ist eine materielle Voraussetzung, du kennst es besser, um überhaupt die 0% buchen zu dürfen. Das ist schon mal so der erste Punkt, weil wir sorgen dafür, dass quasi in keinem Bericht am Monatsende Umsätze drin sind, wo die UID-Nummer falsch ist. So, das
Ja.
heißt, wir sagen, wir prüfen sie, ist sie richtig, ist gut, ist sie nicht richtig, musst du sie in einen umsatzsteuerpflichtigen Erlös wandeln. So, damit ist die Sache schon mal vom Tisch. Das heißt, Steuerberater kann zum Thema B2B-Verkäufe, IGL, 0% IGL, kann er die Hände hochmachen und sagen, okay, alles safe. Gibt's keinen Stress, weil sonst werden die finalen Exportlisten und Auswertungen nicht generiert. Das sind quasi Stopper.
Okay, ja.
Dann haben wir natürlich das ganze Thema der Auszahlungsberichte. Jeder kennt ja die super tollen Auszahlungsberichte von Amazon oder die Auszahlungsrhythmen und die Verrechnungsart, wie Amazon mit dem Ausschütten von Geld umgeht. Ich habe einen entstandenen Bruttoumsatzerlös aus einem Zeitraum von einem Marktplatz. Wir haben 8 Marktplätze, glaube ich, aktuell in der EU, wo jeder Marktplatz in einem anderen Zeitraum, in einem anderen Zeitbereich abrechnet, um dann das Geld aufs Konto auszuschütten. Das heißt, wir müssen hier auch Sorge tragen, dass für die Kostenermittlung, also alles, was mit Geld zu tun hat, Kosten, Gebühren, Erstattungen, Einbehalte, dass das in dem zu buchenden Monat für die Steuerfachangestellte so glatt ist, dass sie auch alles erfassen kann. Das
Ja.
heißt, auch hier wieder die monatlichen Berichte, die rauskommen, kommen nur dann raus, wenn der vorangegangene Monat vollständig mit den Abrechnungen aus allen Marktplätzen auch bearbeitet wurde.
Ja.
Da ist halt, das ist die Krux, gehen wir immer auch weiter in eine intuitive Bearbeitung, wo wir sagen, okay, wir holen jetzt beispielsweise zukünftig monatlich die Abrechnungen abgegrenzt. Also wir triggern quasi bei Amazon dieses jetzt auszahlen. Dann können wir auch die Stapel, die wir an den Steuerberater liefern, wirklich 100% sauber monatlich abgrenzen. Dann entsteht dieses Abrechnungszeitproblem nicht mehr wirklich, weil es ist so komplex, dass wir es halt einfach nur mit Software lösen können. Ja.
Genau, und da stellt sich für mich halt immer die Frage, wenn man jetzt ein neues Mandat annimmt und du hast jetzt ein sogenanntes Multi-Channel-Mandat, ja, Wir haben jetzt gerade über einen Mandanten gesprochen, der auf Amazon Only unterwegs ist. Kompliziert wird es halt dann, wenn er Multi-Channel handelt und wenn ihr halt hinterher gucken müsst, sind die Zahlen und die Verrechnungskonten und die offenen Posten, die es da gibt, passen die und warum passen die nicht und durch welchen Kanal kommt das, dass die nicht passen? Also man kann, also auf unserer Seite ist es dann natürlich so, dass wir sagen, je weniger Kanäle du hast, ja, desto besser ist das, weil irgendwann auf gut Deutsch gesagt, blickt einfach keine Sau mehr durch. Das heißt, dieser Wildwuchs an Tools, den würde ich im ersten Schritt schon mal komplett einhämmern und sagen, pass mal auf, es wird ein Tool und maximal zwei und dann ist Ende. So, und dann hilft es mir natürlich total, wenn ich weiß, dass ich überhaupt erstmal aus einem Tool was bekomme, wenn der Mandant alle Infos geliefert hat. Denn das ist in der Praxis häufig ein Thema. Der hat dann keine Lust dazu oder die Zeit nicht dafür oder whatever. Aber die Monate werden dann immer schön falsch rausgegeben und hinterher weiß keiner mehr, was Sache war. Ne? Genau, das
Das
ist, ja.
ist ja das, was die Steuerberater auch in ihrer Funktion als Steuerberater zukünftig auszeichnet, weil die, die es jetzt schon machen, sind ja erfolgreich damit, weil es einfach notwendig ist. Du brauchst eine sehr, sehr komplexe Matrix und sehr gute Marktkenntnis, um mit deinem Mandanten dieses Erstgespräch zu führen, zu sagen, okay, was hast du für ein ERP-System? Welche WAVI hast du? Also WAVI oder ERP? Ob jetzt da, egal welche Art von System. Denke mal, vielleicht haben wir 200, 300 Systeme in Deutschland, die in der Richtung aktiv sind. E-Commerce ein bisschen weniger. Dann muss natürlich geguckt werden, wo sind dann die Erlöse, wo sind die Zahlungsströme und wo sind die Gebühren zu diesen also ganzen Fällen, die stattfinden. Und das ist eigentlich die Auszeichnung, wo man sicherlich mit einer guten Matrix, mit den bestehenden Tools das auch dokumentieren kann. Weil es gibt nun mal Spezialfälle, wo ich sage, okay, eine Shopify-Erlösbetrachtung mit den Zahlungsströmen und Gebühren muss ich halt über ein noch weiteres Tool beispielsweise abwickeln, weil ich eben, was weiß ich, Gutscheine habe, die ich ausgebe oder Spezialgeschichten habe, die mir jetzt eine Standard-WAVI halt nicht abbilden kann. Aber das ist ja wieder die Krux bei der Fachangestellten oder beim Steuerberater eigentlich, der das Onboarding macht und dann mit dieser Matrix den Zettel an die Fachangestellte weitergibt, die ja dann monatlich die Sachen bucht und die weiß, ah, okay, ich brauche die und die und die Daten, die müssen da sein. Dann fange ich erst an, das Zeug in mein Kanzleirechnungswesen zu spielen, weil vorher brauche ich gar nicht anfangen.
Genau.
Das ist echt knifflig. Also das ist.
Das ist auch das große Problem im E-Commerce, ne? Weil, sag mal, die Leute konzentrieren sich aktuell nur aufs Einspielen an sich und hinterfragen auch gar nicht, was da eingespielt wird. Aber irgendwann, wie gesagt, muss der ja als Abschluss raus und spätestens dann sieht man es. Und ganz dramatisch wird es natürlich, wenn so ein One-Stop-Shop nochmal in der Mitte ist, und einfach viel zu hohe Beträge, vielleicht eine doppelte Rechnung rausgeballert werden. Also vernünftiges Erstgespräch, sage ich immer wieder, ne? Sowohl bei euch als auch bei uns, einmal qualifiziert runter. Und dann halt gucken, dass sowohl Erlöse als auch Zahlungen gematcht werden können. Dann seid ihr schon mal richtig weit. Und dann guckt ihr halt eben, dass ihr Tools halt eben holt, die auf die jeweilige Sache spezialisiert sind. Und ich wäre ein bisschen misstrauisch bei Multichannel, wenn Amazon mit da drin ist. Ja, da wäre ich dann ganz, ganz vorsichtig. Sag mal, Andreas, was sind denn so Sachen, warum eine Buchhaltung neu aufgerollt werden müsste?
Also wir machen das jetzt schon viele, viele Jahre mit vielen, vielen Jahren, die dann rückwärtig auch aufgerollt werden müssen. Das ist meistens die Unkenntnis, und das ist gar nicht böse gemeint, man kann nicht alles wissen, das ist die Unkenntnis des Sellers selber, weil er eben durch soziale Medien, durch Communities mit, hey, klick da drauf, geil,
Alles gut.
funktioniert, mach jetzt hier Pan-EU und Chaka Chaka. Dann halt in die Situation kommt, dass er halt eine
Attacke.
umsatzsteuerliche Registrierungspflicht in einem anderen EU-Land auslöst, die er halt schwer in der Zukunft dann heilen kann, weil es finden Warenverbringungen statt, es finden umsatzsteuerpflichtige Erlöse statt. Ob jetzt in dem Land oder in OSS dann zu melden, das ist ja mittlerweile ein bisschen einfacher. Das muss halt irgendwie. So, die Influenza hat mich auch erwischt letzte Woche. Das muss halt irgendwie beachtet werden. Ich meine, Amazon weist ja mittlerweile schon auf steuerliche Auswirkungen der Klicks wirklich hin. Also noch nicht in groß und rot, aber schon achten Sie bitte drauf, sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. Aber das sind halt dann meistens so die Gründe, wo dann der Händler zu uns kommt und sagt, okay, wir haben hier ein Problem. Warschau hat uns angeschrieben, das Finanzamt in Polen. Wir haben hier eine Schätzung und können da jetzt halt einfach aufräumen. Und dann muss man halt die ganzen vergangenen Verkaufsdaten importieren, das einmal neu aufrollen und hat dann saubere Daten, die man verwenden kann.
Wir haben jetzt in der Beschreibung auch was geschrieben von, wenn Amazon Blödsinn macht. Was kann das denn sein? Also ich erinnere mich mal ganz grob daran, dass Amazon mal ganz spontan mal beschlossen hat, die Rechnung an sich falsch zu schreiben letztes Jahr. Das war ja mal ein Thema. Aber was sind dann noch weitere Themen bei Amazon?
Also einer der größten Impacts, die wir erlebt haben mit dem System, und es gibt viele, viele kleine Impacts, die gar keiner vorne dran mitbekommt, weil, also nur da die Anekdote dazu, unser System ist ja auch quasi mittlerweile ein Datenalarmsystem, wo wir, man muss sich vorstellen, wir haben jetzt 14 Jahre Informationen über jegliche möglichen Geschäftsvorfälle oder Datenfälle oder Kombinationsfälle von, ich glaube, fast 7000 Amazon-Händlern, wo wir als Knowledge haben in unserem System. Das heißt, alles, was uns unbekannt wäre oder fehlt, poppt natürlich sofort auf intern, wo in dem Moment, wenn Amazon irgendeinen Mist liefert, auf einmal halt ein Alarm bei uns intern losgeht, wo wir sofort reagieren können und wissen, da ist irgendwas schiefgelaufen. Das schlimmste Problem, meiner Meinung nach, oder eins der schlimmsten Probleme meiner Meinung nach, war letztes Jahr die Situation, dass Amazon auf einmal die Ware in den ausländischen EU-Lagern umgelagert hat, obwohl der Verkäufer das niemals angeklickt hat, nachweislich. Und er damit halt, unabhängig davon, ob der Klick von Amazon falsch war, halt in diesem Land eine umsatzsteuerliche Registrierungspflicht auslösten. So, das ging über mehrere Wochen. Natürlich, das eskaliert bei uns sofort, auch bei den Kontakten bei Amazon. Aber die Kuh ist ja dann, nee, das Kind ist ja dann schon im Brunnen, nicht die Kuh. Das Kind liegt dann halt schon im Brunnen. Das heißt, Amazon hat dann auch tatsächlich für die Steuermeldungen mit allem Drum und Dran auch die Kosten übernommen und hat das auch tatsächlich mit dem Seller zusammen langfristig behoben, sodass ihm da kein Nachteil entstand. Letzte Woche interessanter Fehler, wenn auf einmal in den Bestellberichten von Amazon für die täglichen Bestellungen für die Selbstversandbestellungen, also MFN, keine Rechnungs- und Lieferanschriften mehr ausgespielt werden in den Berichten. Das ist ein PII-Problem. Also PII ist das Schimpfwort für die personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit der DSGVO und Amazon. Und die haben wohl auf dem US-Kanal ein größeres Problem mit den PIIs gehabt, mit den Lieferanschriften und Rechnungsanschriften der Käufer, und das hat sich wohl auch auf die europäischen Marktplätze rübergezogen. Warum auch immer, irgendwo ein Bug, der wieder mal gefixt wird. Aber jetzt nehmen wir mal die steuerliche Sicht. Was hast du denn mit? Also, zumal du das Problem hast, du bekommst eine Bestellung rein und weißt nicht, wo sie hinliefern sollst. Also schon mal der größte Pain als Seller, weil ich habe eine Bestellung über 5 iPads und ich kann sie nirgends hinschicken, weil ich habe keine Lieferadresse. Ich kann natürlich dann schon im Seller Central nachgucken, da wird es wahrscheinlich drinstehen, weil das Problem war ja dann nur quasi an alle externen Tools über die Schnittstelle, dass die dort nicht ausgespielt wurden. Aber das machst du bei 500 Bestellungen am Tag auch nicht.
Das macht Spaß dann. Ja,
Keine
klar.
Besteuerungslogik.
Ja.
Ja, wo geht's hin? Wo lagert es und wo geht es hin? Das sind die zwei Grundsätze in der umsatzsteuerlichen Betrachtung. Das waren auch heftige Fälle. Da wiederum aufgepoppt, wir haben es am ersten halben Tag, wo es stattfand, gemerkt, so hey, stopp, da passt was nicht. Das Ding hat immer mal wieder Schluck auf bei Amazon. Aber wenn es dann mal ein bisschen länger läuft, haben wir schon das Gefühl dafür zu sehen, hey, das könnte eskalieren, das könnte was Größeres werden. Und dann muss man halt innerhalb von ein paar Stunden switchen, sodass wir aus anderen Quellen, die wir normalerweise nicht anzapfen bei Amazon, halt einfach an diese Lieferanschrift und die Rechnungsanschrift kommen und nach dem Datenimport feststellen, okay, die Bill-Address ist leer. Ja gut, dann gehen wir noch jetzt einen zweiten Schritt in den Bericht und holen uns halt diese Bestellinformation. Frage.
Genau.
Warum holt ihr nicht gleich den Bericht, wo es drin steht? Macht keinen Sinn, weil da uns alles andere fehlt, was die Besteuerung betrifft. Also, das ist dann wirklich nur die Backup-Lösung, die dann halt so ein System auch wieder, sagen wir mal, stärker macht, weil das nächste Mal, wenn das passiert, haben wir quasi den Bypass, gelegt und, ist vorhanden.
Aber da merkt man schon ziemlich schnell, also wie vielschichtig gerade E-Commerce-Buchhaltung ist und wo vor allen Dingen überall gerne mal was schiefgehen kann.
Ja.
Und in dieser Episode wollten wir euch eigentlich mal damit abholen, was jetzt ein Problem, Live-Problem auch bei der DHW immer so ist, ja, dass wenn wir dann eine Buchhaltung haben und gar nicht mehr wissen, wir haben da Fehler, wo fangen wir eigentlich erstmal an zu suchen? Und für mich persönlich ist das super, wenn ich weiß, dass ein Tool zum Beispiel erstmal gar nicht erst loslegt, bevor alle Informationen da sind. Weil ansonsten gilt einfach im Shit in, Shit out. Und es bleiben hinterher hunderte von Jahresabschlüssen einfach da liegen und keiner weiß, was damit passieren soll. In dem Sinne, Andreas, erstmal schön, dass ihr dazu macht. Das ist klasse. Und vor allen Dingen, dass die Mandanten da nicht in so einem Click-Adventure sich selbst irgendwie durchziehen können, weil da entsteht nämlich, glaube ich, einfach viel Bullshit. Genau. Und ich glaube, das nächste Mal haben wir auch wieder ein schönes Thema vorbereitet. Da geht es dann irgendwie um Amazon-Gebühren, aber da kommen wir noch in Ruhe auf euch zu. In dem Sinne, schön, dass du da warst, Andreas.
Danke für deine Zeit, hat wieder Spaß gemacht und gerne bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann,
Bis
danke.
dann.
Tschüss
Ciao.
zusammen. Ciao.